Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin und wir sprechen heute über Gemüse.
Der Utopia Podcast.
Dabei geht es weniger um Gurken und Tomaten an sich als um das große Ganze, nämlich die Frage, wie wir uns ernähren, wie wir konsumieren und wie wir wirtschaften. Bei mir zu Gast ist Daniel Überall, der in Sachen nachhaltiger Veränderung schon so einiges angestoßen hat. Wir sprechen heute vor allem über sein Wirken als Mitgründer und Vorstand des Kartoffelkombinats, Deutschlands größter solidarischer Landwirtschaft. Wenn euch dieser Begriff nichts sagt, macht es gar nichts. Wir fangen ganz von vorn an.
Werbung. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien befindet sich Deutschland auf gutem Wege. Denn im ersten Halbjahr wurden rund 61,5% des Stroms aus Sonne, Wasser und Wind produziert. Procon, Deutschlands größte Energiegenossenschaft, hat zu diesem Erfolg beigetragen, denn sie betrachtet die Energiewende ganzheitlich. Dabei projektiert und wartet sie nicht nur neue Wind- und PV-Parks, sondern arbeitet auch daran, Energie zu speichern und vor Abriegelung zu bewahren. Mit der Entscheidung für Procon unterstützt ihr also aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Hi Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und wir fangen so richtig früh an, denn du hast Utopia mitgegründet und da würde ich gern unseren Hörerinnen und Hörern was von wissen lassen. Und ich frage dich nochmal Folgendes. Es gibt diesen, ja, ich würde fast sagen Gründungsmythos. Darf man nach 17 Jahren einen Gründungsmythos haben? Ich würde ja sagen. Letztlich haben wir es dir zu verdanken, dass Utopia damals im Jahr 2007 kein Magazin, kein Printheft geworden ist, sondern eine Webseite. Stimmt das so und wie blickst du denn auf diese Zeit zurück?
Ja, das ist tatsächlich so. Damals, 2007, ging es darum, alle Informationen, alles, was man an Wissen hat, zum Thema nachhaltigem Leben zusammenzutragen und daraus einen dicken Katalog zu machen. Vorbild sollte der sogenannte Whole Earth Catalog sein, den es so in den 1970er Jahren in der Surfer-Szene in Kalifornien gab. Mhm. Da stand im Prinzip alles drin, was man zum coolen Surferleben wissen muss, ja. Und das analog sollte eben für nachhaltiges Leben gemacht werden. Und ich fand die Idee total super, habe aber gesagt, wir haben 2007, vielleicht ist ein auf totes Holz gedrucktes Magazin jetzt nicht das Medium der Wahl. Heutzutage macht man das als Webseite mit einer Community dran, dann ist es kommentierbar, man kann sich gegenseitig online Tipps geben, austauschen, so Peer-to-Peer-Ratgeber sein. Dann haben da alle im Team drüber nachgedacht und in der Woche drauf hieß es, ja super, gar nicht so doof, lass uns zu dem Magazin noch die Webseite machen. Und da meinte ich dann nur, nee, hab mich nicht verstanden. Nicht noch eine Webseite zu dem Magazin, sondern anstatt. Ja, ja, und jetzt 17 Jahre später gibt's Utopia.de immer noch. Und das finde ich natürlich super.
Als ich bin 2010 zu Utopia gekommen, da warst du dann auch schon wieder, ja, du warst weg und dann auch nochmal so ein bisschen da. Ich habe neulich in einer Doku gesehen, das war ein Vortrag von dir, in dem du dann gesagt hast, es hat ein paar Jahre gedauert, da bist du zufällig Landwirt geworden. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie kam es dazu und was meinst du mit zufällig Landwirt?
Naja, entweder erbt man ja einen elterlichen Hof oder entscheidet sich ganz bewusst für den Beruf des Landwirts, Klammer auf. Ich würde mich aber tatsächlich nie ernsthaft als Landwirt bezeichnen, weil ich als Person das ja nicht bin, sondern ich stehe jetzt einer Genossenschaft vor, die landwirtschaftlichen Status hat, ja, deswegen so im übertragenen Sinne, beziehungsweise wir Genossenschaftsmitglieder können für uns so ein bisschen in Anspruch nehmen, alle Landwirte zu sein, weil wir da ja eben selbst uns Lebensmittel erzeugen, kommen wir ja noch drauf. Was ich damit meine, dass ich zufällig Landwirt geworden bin, ist der Tatsache geschuldet, dass wir uns tatsächlich aus der totalen Eigenperspektive gegründet haben. Wir zwei Gründer waren und sind junge und jung gebliebene Familienväter, die sich natürlich die Frage stellen, erstens, wie ernähren wir uns selbst, wie ernähren wir unsere Kinder, woher kommen diese Lebensmittel, unter welchen Umständen wurden sie erzeugt, wurde dafür Artenvielfalt vernichtet, Böden ausgelaugt, wurden Menschen ausgebeutet. Und das alles braucht eine gewisse Transparenz und die hat man halt im Supermarkt nicht. Die hat man in der Regel auch nicht im Bioladen, sondern wir sind in einer globalisierten Versorgungsstruktur. Und wenn man eben auch nicht die Zeit hat, weil man beispielsweise Vollzeit arbeitstätig ist, hat man ja gar nicht die Zeit, sich bei jedem Produkt und jedem Prozess so in die Tiefe einzudenken und einzuarbeiten, wenn man überhaupt an diese Informationen rankommt. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, das muss doch irgendwie anders gehen. Im Großraum München oder in der Region außen herum muss es doch ein paar super Erzeuger geben, zumindest mal für so Basic-Lebensmittel, also Ackerfrüchte, Gemüse, Getreide. Und warum sammelt man nicht die zusammen? Und im Prinzip war die Ursprungsidee, dass man ein kuratierter Supermarkt wird. Also das, was es heutzutage so als Food Co-ops gibt. Und da haben wir uns tatsächlich das Modell in New York angeschaut. Die gibt es ja jetzt seit, weiß ich nicht, 25 Jahren, 30 Jahren, sowas, die Größenordnung. Und so nach dem Vorbild wollten wir ursprünglich dann so einen Supermarkt starten. Und sind dann aber im Laufe der Konzepterstellung auf das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gestoßen.
Das du jetzt natürlich erklären musst.
Ja, sehr gerne. Die klassische Definition von solidarischer Landwirtschaft ist ein Zusammenschluss von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit Erzeugern. Das heißt, die Gruppe von VerbraucherInnen gibt quasi eine Abnahmegarantie, leistet eine Vorfinanzierung und nimmt damit den landwirtschaftlichen Betrieb in gewisser Weise auch aus dem betriebswirtschaftlichen Risiko raus, weil der sein Geld im Vorhinein bekommt und zwar jetzt nicht klassisch für die Erzeugung des, oder für das Erzeugnis, sondern für den Prozess dahin. Das heißt einfach, die Betriebskosten sind vorfinanziert. Das, was dann da erzeugt wird, ja, ist das Ergebnis der Arbeit. Und der klassische Satz an der Stelle lautet, wir teilen uns die Kosten und wir teilen uns dann eben auch die Ernte. Was, wenn man das zu Ende denkt, bedeutet, dass das Produkt keinen Preis mehr hat. Ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Gemüseanbau im eigenen Garten. Wenn man da loslegt im April, ja, dann braucht man ein paar Jungpflanzen, eine Gießkanne, ja, und vielleicht eine Harke oder eine Schaufel. Und auch dafür braucht man Geld. Und dieses Geld brauchst du am Anfang der Saison. Und dann gärtnerst du nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn du es gut gemacht hast, dann wachsen da auch Tomaten und Gurken und Salate. Aber die haben keinen Preis mehr. Ja? Und wenn du einen Salat isst, dann rechnest du dir ja nicht irgendwie im sogenannten Äquivalenzprinzip ab. Das heißt, ein Salat kostet 1 Euro, 2 Salate kosten 2 Euro. Sondern ja, du hattest Einstandskosten. Und alles andere ist dann deinem gärtnerischen Geschick und Wind und Wetter und dem Schädlingsdruck und der Bodenqualität geschuldet. Und so im übertragenen größeren Sinne läuft das dann auch in der solidarischen Landwirtschaft. Eben Prinzipien Vorfinanzierung, Risikoübernahme und dann die Ernteteilung. Und das fanden wir sehr, sehr cool, beziehungsweise war es für uns sehr, sehr reizvoll, weil man da ja, wenn man sich so eine lineare Wertschöpfungskette anschaut, noch einen Schritt entgegen wirklich bis in die Urerzeugung geht und nicht nur so auf diesem Handelsaspekt ansetzt, sondern man kann zumindest in der Theorie, in der Praxis ist es ein bisschen komplexer, von der Auswahl des Saatgutes bis zur Zubereitung dann auf dem eigenen Esstisch möglichst viele Stellschrauben der Produktion selbst kontrollieren. Und das fand mir halt sehr, sehr reizvoll damals.
Spannend. Ich versuche mal gleich, nennen wir es mal, die Konsumentinnenperspektive einzunehmen, obwohl mir das, ich würde jetzt keinen großen Wert auf dieses Wort legen. Du sagtest, letztlich haben die Lebensmittel bei euch keinen Preis. Das ist die unternehmerische, genossenschaftliche Perspektive darauf. Hast du das Gefühl, dass das auch, ich sag mal, in den Köpfen eurer Mitglieder so stattfindet? Das Gemüse hat letztlich keinen Preis. Vielleicht müssen wir auch gleich drüber reden, wie viel kostet dann letztendlich nicht das Gemüse per se, sondern der Beitrag?
Ja, da muss man schon unterscheiden zwischen, wie nimmt man das Gemüse per se wahr und wie bewertet man den Beitrag zu den Gesamtproduktionskosten. Ja, also ich denke schon, und es zeigen viele Rückmeldungen von unseren Mitgliedern, dass die jetzt nicht, wenn sie einen Salat bekommen und der ist mal größer und mal kleiner, dass sie sagen, ja, der Salat ist jetzt mehr wert oder der Salat ist jetzt weniger wert, sondern sind total happy, dass es leckeren, frischen, knackigen Salat gibt und sehr viel mehr natürlich. Also über das Jahr gesehen bauen wir 50 verschiedene Gemüsekulturen an, wo jetzt Salat eine Kultur wäre und dann haben wir noch irgendwie 8 bis 10 unterschiedliche Sorten bei einem Salat. Also die Vielfalt ist schon sehr, sehr hoch und da glaube ich nicht, dass die Leute in die Kiste reinschauen und sagen, der Salat hat jetzt den Preis von x Euro. Ja. Gleichzeitig gibt es natürlich noch die Perspektive, dass man sich als Haushalt, als Privathaushalt schon immer überlegen muss, mein Haushaltsbudget ist begrenzt. Ja. Gerade jetzt in Zeiten einer hohen Inflation, wo dann auch letztlich real Kaufkraft verloren gegangen ist, muss man sich schon überlegen, wo gebe ich welchen Euro aus und was kriegt man da dafür? Ja. Und würde man das nur auf einer rein monetären, sozusagen Return on Investment Ebene denken, kriegt man für den Euro beim Discounter selbstverständlich auch mehr Gemüse. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch ein großes Bio-Angebot. Aber die Bio-Zucchini beim Discounter kannst du halt am Ende nicht vergleichen mit der Bio-Zucchini von uns, wo wir sehr, sehr aktiv für den Erhalt von Artenvielfalt arbeiten, wo wir sehr stark daran arbeiten, dass es faire, vernünftige Arbeitsplätze gibt und wo man schon auch ein anderes Miteinander hat, als nur Menschen als Produktionseinheiten zu begreifen. Ja, das heißt, wir haben einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz, wo eben ein Teil, wenn auch natürlich der gewichtigste Teil, die Gemüseproduktion ist. Aber wir arbeiten und wirken ja selbstverständlich noch auf anderen Ebenen. Ja, also wir wollen tatsächlich ein ganz anderes Wirtschaftssystem. Wir wollen eine andere Ernährungsstruktur und dergleichen mehr. Und wenn man das auch möchte, dann kann man eben Mitglied bei uns werden. Und allen voran kriegt man dann einmal die Woche den sogenannten Erdenanteil. Und das Geld, das man dafür in die Hand nimmt, muss sich dann schon auch in irgendeiner Form in diesem Ernteanteil widerspiegeln, weil ansonsten wären wir Charity. Ja? Ja. Und so verstehen wir uns gar nicht, sondern wir haben ganz bewusst einen unternehmerischen Ansatz gewählt und dann muss auch ja so die harte Preis-Leistungs-Relation passen und stimmen. Aber der Leistungsanteil ist eben nicht nur das Gemüse. Und selbst wenn man das nur so betrachten würde, glaube ich tatsächlich, dass wir auch da einigermaßen konkurrenzfähig sind. Weil, wenn man sich eben anschaut, Obst, Gemüse ist auch in den letzten Jahren um 30, teilweise 40% teurer geworden. Ja, Und wir sind 5% teurer geworden. Ne? Also ja. Da sind wir, glaube ich, noch ganz gut unterwegs.
Ja, lass uns doch nochmal über den Punkt faire Arbeitsbedingungen sprechen. Das ist ja auch einer, wo ich sage, da gibt es unterschiedlich viel Wissen bei unterschiedlichen Leuten. Ich wage jetzt mal anzunehmen, dass sehr viele Leute immer noch beim Punkt Bio-Gemüse ist gleich faire Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das findet in einigen Köpfen so statt. Ich habe noch ein schönes Video gesehen, oder war das jetzt dasselbe? Weiß ich nicht mehr. Du hast einen schönen Vortrag gehalten, du hast die Gewächshäuser in Almería gezeigt, hast immer weiter weggezoomt, letztlich mit der Botschaft in Almería, Südspanien, dort, wo sehr viel des in Deutschland verkauften Biogemüses herkommt. Du hast immer weiter weggezoomt. Du hast letztlich die Botschaft gegeben, man sieht diese Gewächshäuser auch auf dem All. Also es ist so richtig, richtig groß. Wie viel verdienen dort eigentlich die Arbeiter, Arbeiterinnen? Ich habe mal nachgeguckt, gesetzlicher Mindestlohn war, glaube ich, 2023, wäre bei grob irgendwas über 7 € gewesen. Jetzt kommt das Aber, der wäre für 40 Stunden. Man geht davon aus, dass die Leute dort aber ungefähr 70 Stunden arbeiten, so dass der Stundenlohn auf K4 € fällt für Leute, die dort in diesen Gewächshäusern unser Biogemüse ernten. Ihr geht damit vollkommen anders um.
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu den Zuständen, die du da beschrieben hast. Wenn das so wäre, wie du es schilderst, wäre es schlimm, aber die Realität ist ja noch viel schlimmer. Ja. Es ist ja so, dass...
Mein Lachen sollte nicht zynisch sein, das sage ich jetzt dazu.
Ja, das hat man deinem Gesichtsausdruck entnommen, ja. Sondern es ist einfach nur erschreckend, ja, wie das da vor Ort tatsächlich ist. Da werden, und da gibt es mittlerweile ja auch Dokumentationen darüber, das ist ja jetzt kein Geheimwissen, sondern man weiß es eigentlich, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt läuft. Sehr viele Menschen aus den afrikanischen Ländern beschäftigt, ja, und die sind oft illegal eingereist und haben keinen Aufenthaltsstatus. So, die haben auch teilweise keine Ausweispapiere. Das heißt, wenn man denen sagt, du kannst hier für ein paar Euro die Stunde für mich arbeiten und man zahlt denen das dann aber nicht, dann können die ja nur sehr schwer zur Polizei gehen und sagen, hier, der hat mich übers Ohr gehauen, der schuldet mir noch meinen Arbeitslohn, weil das Erste, was auf der Polizeistation gefragt wird, ist, ja, haben Sie Ausweispapiere und überhaupt dürfen Sie sich hier aufhalten in Europa? Und deswegen gehen diese Menschen dann nicht zur Polizei, und das wissen natürlich auch die Betreiber von solchen Plantagen oder den ganzen Subunternehmen, die dann daran auch beteiligt sind. Und deswegen sind diese Menschen sowohl was die Arbeitsbedingungen, aber tatsächlich auch was weitere Übergriffe und so weiter betrifft, mehr oder weniger vogelfrei. Und da kann man, glaube ich, schon von moderner Sklavenhaltung sprechen. Ja, und da werden dann Großteile des hier importierten Gemüses eben erzeugt. Wir haben in Deutschland eine Eigenversorgungsquote bei Gemüse von 36%. Bei Fleisch sind es zum Beispiel 124%. Also da kann man mal sehen, wo die Prioritäten gesetzt werden in unserem Lebensmittelsystem. Und das sind eben alles Zustände, die man mit befördert oder mitfinanziert, wenn man eben Produkte aus solchen Zuständen kauft und konsumiert. Und da denke ich, hat man am Ende schon auch zumindest implizit eine Verantwortung, wohin man sein Geld eben trägt. Ja, und da möchten wir einen Kontrapunkt setzen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Farmen und alle Produktionsstätten
wichtiger Punkt, ja.
So arbeiten, aber der Punkt ist, man weiß es ja eben nicht. Ja? Also man kann ja eben im Laden dem Produkt nicht ansehen, zu welchen Zuständen und Umständen das eben erzeugt wurde. Ja? Und da haben wir gesagt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten über Kontrollen und Siegel und Direktvermarktung und so weiter, da dagegen zu arbeiten. Aber ein weiterer Punkt, da dagegen zu arbeiten, ist, sich das Gemüse eben selbst zu organisieren. Und das war dann unser Ansatz. Und so haben wir losgelegt.
Wie viele Haushalte sind denn bei euch inzwischen Mitglied?
Also Mitglied
sind, haben wir eigentlich schon gesagt, du hast schon gesagt, dass ihr in München stattfindet, ne? Haben wir gesagt irgendwann, ne?
Ich habe mal, glaube ich, vorhin Großraum München gesagt oder sowas. Ja, genau. Also wir haben uns aus Münchner Haushalten heraus gegründet und deswegen finden wir im Großraum München statt. Tatsächlich haben wir angefangen mit 40 Haushalten und sind dann relativ schnell gewachsen und sind jetzt bei 3000 Haushalten, die Mitglieder sind und tatsächlich Ernteanteile, das heißt also wöchentliche Gemüseernteanteile, sind es aktuell 2400. Die Diskrepanz zu diesen 3000 kommt eben daher, dass es Familien gibt, die sind dauerhaft oder temporär weggezogen. Hamburg, Australien gibt es auch. Ja, ist klar, da kann man dann keinen wöchentlichen Ernteanteil mehr hinbringen. Aber die wollen entweder weiter Mitglied sein, weil sie das Projekt so gut finden, oder sagen, ja, in 2 Jahren, 3 Jahren kommen wir wieder zurück, dann steigen wir wieder ein. So, deswegen haben wir 3000 Mitgliedshaushalte bei 2400 wöchentlichen Ernteanteilen.
Werbung. Als StromkundInnen habt ihr es in der Hand, ob ihr mit eurem Geld Stromanbieter unterstützt, die einfach nur Energie handeln oder tatsächlich einen Unterschied bewirken. Mit Procon entscheidet ihr euch für eine Stromanbieterin, die ihre Gewinne in das Vorantreiben der Energiewende investiert und dabei auch innovative Wege geht. Dabei produziert Procon in 57 eigenen Windparks 12-mal mehr Strom, als ihre eigenen KundInnen verbrauchen. Und das Beste ist, dass Procon genossenschaftlich organisiert ist. Das bedeutet, dass Menschen wie du und ich als Mitglieder das Sagen haben. Macht also mit, als StromkundInnen und Mitglieder. Mehr Infos findet ihr im Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Und die bekommen von euch sozusagen eine Grundversorgung mit Gemüse. Vielleicht, du hast vorher gesagt, das sind, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, 50 Sorten im Jahr.
Genau.
Und das heißt, es gibt Kartoffeln, es gibt Gurken, es gibt Karotten, es gibt eine Variation von Salaten und so weiter und so fort. Das heißt auch, die Dinge müssen regional, / saisonal sein. Was macht das mit den Familien, die bei euch Mitglied sind, wenn sie vielleicht auch wieder lernen müssen, dass es im Winter im Idealfall keine regionalen Tomaten gibt? Die gibt es ja auch, wenn die Gewächshäuser beheizt sind und so weiter und so fort. Was habt ihr da für Eindrücke?
Ja, also, wo fange ich da an? Ich glaube, dass es für 99% aller Menschen, die hier leben, wirklich eine Herausforderung ist, sich saisonal, regional zu ernähren.
Spannender Satz.
Ja, weil wir alle nicht so aufgewachsen sind. Ja. Für mich, ich bin so Kind der 80er Jahre, 80er, 90er Jahre, kam Gemüse einfach immer aus dem Supermarkt. Ja, ich bin aufgewachsen in einer Hochhaussiedlung am Rande von München, zwischen ja, Tiefgarageneinfahrten und Mülltonnenhäuschen. Da gab es so dauergrüne Bepflanzung und die Jahreszeiten, die ich wahrgenommen habe, waren Heizung an oder Heizung aus. Ja, das war dann schon alles, was ich zum Thema Jahreszeitenverlauf und irgendwie Stadt-Land-Beziehung und Ökologie und so weiter mitbekommen habe. Tatsächlich war es dann so, als ich angefangen habe, so hobbymäßig Bienen zu halten, dass es mir da so wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Der Imker beispielsweise spricht ja von 10 Jahreszeiten. Und bei dem fangen die Jahreszeiten auch nicht im Kalender an, sondern nach phänologischen Impulsen. Ne? Also der schaut, wann blüht die Saalweide beispielsweise und dann geht so die Imkersaison los und das kann von Jahr zu Jahr um ein paar Wochen hin oder her schwanken und dass ein Bienenvolk wirklich komplett an diesen Jahresrhythmus gebunden ist in seiner Entwicklung. Das war für mich ein ganz neues Universum, was sich da aufgetan hat. Und tatsächlich war das dann auch für mich so der Impuls oder die Fragestellung, mal darüber nachzudenken, was ist denn mein ganz privater Flugradius? Und da meine ich jetzt nicht vom Münchner Flughafen nach Mallorca, sondern eine Biene hat so um den Bienenstock herum einen Flugradius von ungefähr 3 Kilometern. Und steht dieser Bienenstock in einem Ökosystem, wo es den Bienen gut geht, ja, dann produzieren die gut Honig und dann sind die ein gesundes Bienenvolk und stehen die in so einer ausgeräumten Landschaft, so grüne Wüsten sagt man da gerne dazu, ja, dann leiden die so vor sich hin und implodieren dann gerne mal, wenn die Varroa-Milbe auch noch ihr Beitrag dazu leistet. Und dann ist es halt ein sehr instabiles Volk. Und da fängt man dann so ein bisschen an, dass man sich eben überlegt, ja gut, also zwischen meinem Wohnort und da, wo ich arbeite, das ist mal mein alltäglicher Flugradius. Ja. Und dann sagt man sich, gut, jetzt bin ich sehr bergaffin und versuche an schönen Tagen irgendwie zu wandern und Mountainbike zu fahren oder mit dem Rennrad durchs bayerische Oberland zu radeln. Dann ist das so mein Freizeitaktivitätenflugradius. Und dann würde ich sagen, so zwischen München, Garmisch und Salzburg, das ist mein regulärer Flugradius. Und dann überlegt man sich, ja, Moment mal, wo kommen denn meine Elektrogeräte her? Wo kommen denn meine Klamotten her? Wo kommen meine Lebensmittel her? Und zack, ist mein Flugradius globalisiert, ja. Und eben jetzt nicht nur räumlich globalisiert, sondern auch komplett entkoppelt von Jahreszeitenverläufen.
Ja.
Dadurch, dass man eben alles aus allen Herren Ländern hierher bringen kann, hat der klassische saisonale Ansatz eigentlich seine Rolle verloren. Man kann, wie du es gerade gesagt hast, an 52 Kalenderwochen Tomaten kaufen. Und ja, dass man Spargel und irgendwie Kirschen und Erdbeeren jetzt vielleicht nicht im Winter und so kauft, das haben wir zumindest alle verstanden. Ob man sich dann dran hält, ist jedem ja selbst überlassen, mit den entscheidenden oder entsprechenden Auswirkungen. Aber wir wissen ja alle überhaupt nicht mehr, was hat Saison und wann fängt's an und wann hört's auf. Und man kann es vielleicht noch so ein bisschen an den Preisen erkennen. Das heißt, wenn es irgendwie günstig ist oder sogar vielleicht verramscht wird, dann hat es offensichtlich Saison. Ja, aber vielleicht war es auch irgendwo ein Restposten, der angefallen ist. Ja, wie gesagt, Zusammenhänge kennen wir da im Prinzip aus unserer Sozialisierung nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt ums Eck und sagen, na ja, der Ansatz ökologisch, saisonal und regional gehört eigentlich zusammen, weil nur bio oder nur regional oder nur saisonal ist halt zu kurz gegriffen, ja, sondern das muss dieser Dreiklang sein, damit man am Ende da eine vernünftige Produktion hat, die eben nicht Böden auslaugt oder Menschen schädigt, ja, also Mitarbeitende schädigt. Und das war von Anfang an für uns eine große Herausforderung, also von uns Gründern und auch die Anfangshaushalte, sich da einfach mal wieder ranzutasten. Was bedeutet saisonale Ernährung? Und für uns bedeutet das im Konkreten, dass wir sogenannten Kalthausbau betreiben. Das heißt, wir beheizen unsere Gewächshäuser nicht, ja. Wenn man Zugriff auf regenerative Energien hat, ob das Geothermie ist oder Abwärme von Biogasanlagen, dann spricht da aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Wir haben das nicht und ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht, aber ich würde mal sagen, in fast allen Betrieben, die heizen eben mit Erdöl und Erdgas, ja. Und natürlich hat man dann schon im April Gurken und Tomaten aus Bayern, aber halt mit dem entsprechenden CO2-Fußabdruck. Ja, und das möchten wir eben nicht. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass unsere Tomaten beispielsweise dann erst im Juni reif werden und Ja, so ein bisschen, wie ich gerade die Analogie zum phänologischen Kalender hergestellt habe, ist es auch bei unseren Tomaten. Die sind halt mal 1-2 Wochen früher reif oder 1-2 Wochen später. Das hängt eben von dem jahreszeitlichen Witterungsverlauf im jeweiligen Jahr ab. Aber das ist für uns auch kein Problem, weil wir produzieren ja nicht für den Großhandel oder für irgendeinen anderen Handelspartner, wo wir Lieferant sind, sondern wir produzieren das, was wir da eben erzeugen, ausschließlich für uns Mitglieder. Und nur wir Mitglieder essen es dann am Ende auch auf. Ja. Und wenn die Tomaten halt in einem Jahr 2 Wochen später reif sind, dann haben wir eben 2 Wochen mehr Vorfreude, weil wir wissen, jetzt geht's dann bald los.
Schöne Einblicke. Solidarische Landwirtschaften leben wir auch vom Mitmachen der Mitglieder. Wie ist denn das bei euch? Ist es gefragt, dass man viel mitgärtnert, miterntet und so weiter?
Ein ganz klares, das kommt darauf an.
Sehr schön.
Also es ist bei uns keine Pflicht mitzuarbeiten. War von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, wir möchten einen unternehmerischen Ansatz verfolgen. Das soll jetzt nicht so eine Art Vereinswesen werden, wo man sagt, das lebt ausschließlich von ehrenamtlicher Mitarbeit, weil wir gesehen haben, in vergleichbaren Initiativen, dass es sehr mühsam ist. Die Leute, die da im Kern dabei sind, brennen quasi aus, weil an denen bleibt ganz, ganz viel Arbeit hängen und dann sind die immer noch damit beschäftigt, die anderen anzubetteln und darum zu bitten, dass man sich doch mal wieder einbringt und doch mal wieder vorbeikommt und doch mal bei der Ernte mithilft. Also da war uns von Anfang an klar, dass das ausschließlich auf ehrenamtliche Arbeit lasten zu lassen, dass das kein stabiles, tragfähiges Konzept ist. Und deswegen haben wir gesagt, das, was gemacht werden muss, damit am Ende Gemüse bei den Haushalten ankommt, soll über fair bezahlte Arbeitskräfte passieren. Ja. Und selbstverständlich gibt es bei uns Mitmachaktionen, Ernteaktionen, Bildungsangebote und so weiter. Das heißt, man kann sich einbringen bei uns, ich sage mal so vom stillen Genießer, von der stillen Genießerin, die im Prinzip wirklich nur ihren Ernteanteil bekommen, bis hin zur Leitung einer Arbeitsgruppe, ja, ja. Eigene Veranstaltungsformate wurden bei uns schon initiiert, die dann Kochevents sind beispielsweise oder eben ein Akademieformat, was quasi so Bildungsvorträge sind von GenossInnen für GenossInnen. Also das ist schon vielfältig, aber eben komplett freiwillig. Und ich sage immer, das ehrenamtliche Engagement macht halt das Kartoffelkombinat bunter, vielfältiger, lebendiger, ist aber nicht zwingend notwendig. Also würde das komplett wegfallen, dann wäre es zwar langweilig, ja, aber es gäbe immer noch Gemüse.
Jetzt waren wir, was Arbeitsbedingungen angeht, vorher tief in Almeria. Wie ist denn der Vergleich? Was zahlt ihr denn konkret bei euch einer Gärtnerin, einem Gärtner im Vergleich zum üblichen Preis in Deutschland, zum übrigen Einkommen, muss ich sagen? Habe ich übrig gesagt? Üblich, meine ich.
Üblich, ja. Also üblich ist, dass man Mindestlohn bekommt. Da landet man aktuell so bei 2.100 Euro brutto. Bei uns startet man als gelernter Gärtner, als gelernte Gärtnerin mit 3.100 brutto. Ja, das heißt 50% mehr als branchenüblich.
Das ist enorm und man muss sich auch nochmal diese 2.100 brutto auf der Zunge zergehen lassen. Da bleibt nicht viel, wenn du trotz dessen, dass du den ganzen Tag gärtnerst. Ne?
Ja, und es ist ein harter Job. Ja, das ist auch teilweise nicht ganz ungefährlich. Man hat mit großen, schweren Maschinen zu tun und so weiter. Man muss aber genauso ehrlich sein und sagen, von diesen 3.100 Euro brutto kann man auch im Großraum München nicht wirklich komfortabel leben. Ja, also München ist einfach eine sehr, sehr, sehr teure Stadt Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, dass wir auf der einen Seite gute Gehälter zahlen möchten und auf der anderen Seite haben wir aber auch den Selbstanspruch, dass wir für unsere Mitglieder bezahlbar sein wollen, damit wir nicht so ein elitäres Elfenbeintürmchen-Ding werden, das sich eben nur die oberen 10.000 leisten können, sondern unser Ziel ist ja, eine alternative Versorgungsstruktur für die breite Masse aufzubauen. Also müssen wir auch für die breite Masse bezahlbar bleiben. Und das ist gerade, seit die Inflation in den letzten 2 Jahren so hochgegangen ist, durchaus eine große Herausforderung, weil wir eben die Gehälter unserer Mitarbeitenden anheben müssen und auch das getan haben. Und gleichzeitig können wir aber oder wollen wir die Kosten für den jährlichen Ernteanteil nicht so weit nach oben schrauben, weil dann einfach auch wieder Familien rausfallen, die halt sagen, sorry, ist zwar eine tolle Initiative, kann ich mir aber nicht mehr leisten. Ne? Also diese Wirtschaftlichkeitsdenke hat natürlich jeder Haushalt von uns weiterhin. Gehalt ist aber tatsächlich nur ein Aspekt von fairen Arbeitsbedingungen. Wenn ich mir anschaue, wie das in vergleichbaren Projekten läuft, dann verdienen die deutlich weniger. Sie können im Prinzip nicht ausfallen, was jetzt Krankheit oder so betrifft, weil dann ist ja niemand da, der die Arbeit macht. Und Urlaub, in den Urlaub gehen kann man im Prinzip auch nur über die Wintermonate, weil es halt ein saisonales Geschäft ist. So. Und wir versuchen, und das haben wir bislang immer geschafft, ich hoffe, dass wir es auch in der Zukunft hinbekommen, dass unser Team so aufgestellt ist, dass man, wenn man krank ist, daheim bleiben kann und sich auskurieren kann. Und dass man auch während der Saison, das heißt im Sommer, in den Urlaub gehen kann, weil spätestens, wenn man Kinder hat, schulpflichtige Kinder hat, ist man eben an die Schulferien gebunden. Und da kann man nicht sagen, dann machen wir halt im Winter Urlaub, wenn halt im Sommer 6 Wochen Ferien sind. So. Und das gehört aus unserer Sicht eben auch zu fairen Arbeitsbedingungen dazu, dass eben solche persönlichen Umstände und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden und dass es ermöglicht wird, dass man eben auch, wenn man Kinder hat, in einem saisonalen Geschäft regelmäßige Arbeitszeiten hat, und nicht Tag und Nacht auf dem Feld stehen muss.
Ja, du hast vorhin gesagt, letztlich ist eure Vision, die breite Masse zu erreichen. Was würde das für dich heißen, bezogen auf München?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil wir sind ja, was jetzt die reine solidarische Landwirtschaftsszene betrifft, extrem groß. Eine durchschnittliche solidarische Landwirtschaft hat 150 Mitglieder, da sind wir 20 Mal so groß. Und trotzdem spielen wir ja für den Großraum München mit 1,8 Millionen Menschen überhaupt keine Rolle, Also wenn das Kartoffelkombinat heute zumachen würde, würde morgen in München davon niemand Notiz nehmen. Also das vielleicht auch mal, um diese Größe ein bisschen in Relation zu setzen. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, was wäre so eine Art Zielgröße oder ich würde es lieber Hebelwirkung nennen, weil die Größe per se ist mir ziemlich egal. Mir geht es ja darum, wie wirken wir und über welche Hebel haben wir vielleicht, welche Impulse zu setzen in die Stadtgesellschaft und auf ökonomischer Perspektive. Ja, und da würde ich schon sagen, weiß nicht, irgendwie bei ein paar 10.000 Haushalten vielleicht, also wenn du es schaffst, eben auch zu beweisen, und das ist ja vielleicht die Pionierarbeit, die wir leisten, zu beweisen, dass das, was wir da machen, ökonomisch tragfähig ist, und zwar auf Jahre und Jahrzehnte hinaus und nicht nur so eine spinnerte, linksgrün versiffte Fantasiewelt, sondern wir haben jetzt 40 festangestellte Menschen und für die ist das ein ganz normaler Beruf und davon können die leben und davon ernähren die sich und ihre Familien. Und dafür werden wir auch ernst genommen. Das merken wir schon zunehmend. Ja, also vor 12 Jahren, als wir uns gegründet haben, da wurden wir von allen Stakeholdern, würde man heutzutage sagen, ne, das heißt Nachbarhöfe, die Nachbarn generell, von der Presse, von der Politik, wurden wir halt so wahrgenommen als ja die Ökospinner halt, ja. Und mittlerweile sind wir ja fast schon mittelständisches Unternehmen. Ja, wir haben 2 Millionen Euro Jahresumsatz und werden durchaus ernst genommen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also wir müssen unfassbar viel dokumentieren, wir müssen Gefahrenbeurteilungen abgeben, wir müssen Sicherheitsschulungen machen, wir haben jetzt seit diesem Jahr eine Betriebsärztin und so weiter. Also da muss man sich dann eben auch an alle Spielregeln halten, die dann so eine Größe mit sich bringt. Ja, aber das nehmen wir gerne in Kauf, weil wir eben hoffen, dass wir Inspiration sind für sehr viele Nachahmer und Nachahmerinnen. Beispielsweise waren wir die erste genossenschaftlich organisierte solidarische Landwirtschaft in Deutschland. Und mittlerweile gibt es ja so 30, 35 weitere, die das so machen. Und bevor wir an den Start gegangen sind, war die größte solidarische Landwirtschaft eben 300 Mitglieder. Und, oh ja. Und wenn sich jetzt ein neues Projekt gründet, dann zielen die gerne schon mal von Anfang an auf 500, 1000 oder 2000 Mitglieder ab, weil die sagen, ja schau mal, die in München, die machen es ja auch. Ja? Ja. So, und das ist für mich so ein bisschen der Weg, den wir da gehen, den wir da auch pioniermäßig vorgehen, damit es andere halt entsprechend leichter haben.
Ich finde diesen Pionierweg auch wirklich beeindruckend. Aber wenn ich dir richtig zuhöre oder wenn ich dich richtig verstehe, das ganz große Bild wäre ja schon, dass du sagst, eigentlich ist das die Art, so wie wir das machen, so wie wir Gemüse anbauen, so wie wir Lebensmittel anbauen, so sollten Lebensmittel eigentlich angebaut werden. Für wie realistisch hältst du denn das ganz große Bild?
Um das Bild sogar noch größer aufzumachen, ich glaube, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Ja. Ganz unabhängig davon, dass man ja im Moment noch überhaupt kein Bild davon hat, was danach kommen könnte, weil wir alle im Kapitalismus aufgewachsen sind und gar nicht wissen, wie könnte es ohne Kapitalismus funktionieren. Da gibt es ein paar Modelle, weiß ich, ja. Aber es gibt noch überhaupt keinen Weg, wie man von einem Zustand A zum Zustand B kommt. Klammer auf, da finde ich persönlich das Konzept der Gemeinwohlökonomie gar nicht schlecht, Klammer zu. Und was wir aber eben versuchen, ist zu beweisen, dass man Wirtschaft anders denken kann, dass man eben auch nicht profitorientiert wirtschaften kann und das trotzdem auf Jahre stabil ist. Ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, weil du das in deiner Frage so ein bisschen eingebaut hast, dass wir die sind, die wissen, wie es geht. Ja. Ja. Wir sind die ausprobieren und für unsere Rahmenbedingungen hier vor Ort funktioniert es recht gut, sage ich mal. Ja. Ob das für immer so sein wird oder ob wir uns auch nochmal neu erfinden müssen, weiß ich nicht, das sehen wir dann. Ich glaube nicht, dass unser Weg der richtige ist. Für uns funktioniert er und es ist einer der möglichen Wege und jeder und jede ist eingeladen, die Versatzstücke zu adaptieren, die vielleicht für sich an einem anderen Ort entsprechend auch funktionieren und ansonsten das Modell entsprechend anzupassen. Ja. Ja. Das ist so immer, wo ich sage, ich lade alle ein, uns zu besuchen. Wir sind da total offen und kooperativ. Aber wir sind nicht die, die wissen, wie es funktioniert.
Du meintest eben, letztlich müsse man den Kapitalismus auch überwinden, wir können uns aber nicht so recht vorstellen, wo könnte es denn da hingehen. Ich sag mal, das Totschlagargument aller dieser Fantasien lautet heutzutage ja, naja, wie sollen wir denn bitte ohne Wachstum irgendwie am Leben bleiben? Was antwortest du darauf?
Das ist innerhalb der aktuellen Denkweise eine total berechtigte Frage. Ja, weil der Kapitalismus braucht kontinuierliches Wachstum, sonst funktioniert es nicht. Allein Stagnation führt ja schon zum Chaos. Ja, und ein Schrumpfen wäre fatal für das System. Aber wenn man eben ressourcenbasiert daran geht und argumentiert, dann führt eben der Kapitalismus dazu, dass wir unseren Planeten verbrennen und aus allen Ressourcen, die es gibt, einschließlich den Menschen, die daran beteiligt sind, versuchen, Gewinn zu erwirtschaften, Profit zu erwirtschaften, und zwar um des Profitwegens. Ne? Selbstverständlich haben wir im Laufe der Industrialisierung einen unfassbar hohen Lebensstil erreicht. Da bin ich immer total fasziniert, dass viele Menschen sich heute hinstellen und sagen, uns geht so schlecht, uns geht so schlecht. Also wir leben ja jetzt einen Lebensstil, und zwar jede und jeder von uns hier in Deutschland, ja, das mag in anderen Regionen der Welt ein bisschen anders sein, aber hier bei uns, den haben früher Fürsten und Könige nicht gehabt. Ja, also wir sind die wohlsituierteste und bestausgebildetste und medizinisch am bestversorgteste Generation der Menschheitsgeschichte. Nicht der letzten 100 Jahre oder so, sondern der Menschheitsgeschichte. Uns geht so unfassbar gut wie noch nie jemandem vor uns. Ja? Und der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass wir unseren Planeten vernichten. Ja? So, und aus der Perspektive wiederum betrachtet, müssen wir eben aufhören, Jahr für Jahr mehr Energie zu verbrauchen, Jahr für Jahr mehr Ressourcen auszubeuten und Jahr für Jahr mehr CO2 zu emittieren, weil das einfach nicht funktionieren kann und wird. Aber das genau ist ja das Problem. Und aus meiner Perspektive ist ein Schlüssel zu einem anderen Wirtschaftssystem beispielsweise das Steuerrecht. Wir funktionieren als Staat vor allem auf der Besteuerung von Konsum. Und jetzt wollen wir auf der einen Seite politisch zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Wir wollen ressourcenbasiert arbeiten, und auf der anderen Seite gibt es ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und alles irgendwie ist an Konsum gekoppelt. Und wenn wir jetzt nicht noch mehr konsumieren, sondern eben nur vor uns hin stagnieren, das ist das, was ich vorhin meinte, dann beispielsweise haben die Kommunen kein Geld mehr, ja, dann ist überhaupt nicht klar, wie können wir in Infrastruktur investieren, wie können wir die Staatsausgaben finanzieren, die Daseinsvorsorge, was ja Aufgabe des Staates ist, leisten. Außer wir fangen an, hier noch mehr virtuelles Geld zu schaffen, was aber ja nur so lange werthaltig ist, solange da alle irgendwie dran glauben. Ja, das ist ja am Ende Spielgeld. Sondern das muss ja schon in irgendeiner Form durch Wirtschaftsleistung gebackupt sein. Ja. Und wenn das mittel- und langfristige Ziel ist, dass wir rauskommen aus diesem wachstumsgetriebenen Wirtschaftsmodell, dann brauchen wir eben auch ein anderes Steuermodell. Ja, aber das würde jetzt viel, viel, viel zu weit führen an dieser Stelle. Ja, ich finde auch die Diskussion um Wachstum, und da werden wir auch teilweise aus der, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeitsbubble sehr hart kritisiert, weil wir gewachsen sind, weil wir groß sind, weil wir auch noch weiter wachsen wollen. Die Diskussion verstehe ich immer überhaupt nicht, weil Wachstum per se ist ja nicht schlecht, ja, sondern es ist ja immer die Frage, was wächst und zu Gunsten oder Ungunsten von was wächst es denn, ja. Und wenn beispielsweise der ökologische Landbau wächst zu Ungunsten des Konventionellen, dann ist das doch ein begrüßenswertes Wachstum. Das ist doch wunderbar. Ja, man kann ja nicht sagen, Wachstum per se ist schlecht. Aber so undifferenziert wird es halt leider oft diskutiert.
Stimme ich dir komplett zu. Insbesondere auch nochmal auf den Lebensmittelmarkt bezogen. wenn man da sieht, was letztlich Wachstum bedeutet, also dass 30% der Lebensmittel letztlich für die Tonne produziert werden, 30% sind das ja ungefähr, die produziert werden, aber nie gegessen, da sieht man eigentlich ganz schön, was das Wachsen für den Markt und das Wachsen um des Wachsens willen bedeutet. Würdest du sagen, unsere Lebensstile müssten auch so ein bisschen schrumpfen oder geht es auch irgendwie anders?
Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen zurück in die Höhlen oder auf die Bäume. Ja, schon klar. Ich selbst bin Nutznießer der Lebensstile, wie wir sie halt jetzt im Moment haben. Aber das ist ja nicht nachhaltig im Wortsinne. Ja, so. Und mal abgesehen davon, dass offensichtlich ja niemand und ich ja deswegen auch nicht einen Plan hat, wie man zu einer nachhaltigen Gesellschaft kommt, sondern es ist ein großes Experimentierfeld, wo man viele unterschiedliche Ansätze braucht und dann wird man mal sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Kann man sich aber, glaube ich, schon zumindest auf ein paar basale Punkte einigen, beispielsweise, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen können, als uns zur Verfügung stehen. Ja? Und das wird am Ende limitieren, wie unsere Lebensstile ausgeprägt sein werden, so nach dem Motto, was können wir uns leisten, was können wir uns erlauben, ja. Und da gibt es einen schönen Satz, dass wir nicht über unsere Kosten leben oder über unsere Verhältnisse leben, sondern wir leben ja über die Verhältnisse von anderen. Ja, und da kommt uns hier in diesen westlichen Industrienationen der nördlichen Hemisphäre auch nochmal eine ganz andere Verantwortung zugute, will ich nicht sagen, sondern diese Verantwortung haben wir, ob wir sie wollen oder nicht, weil wir einfach mit unserer Wertschöpfung, mit unserer Kaufkraft Fakten schaffen und Systeme entweder finanzieren oder nicht finanzieren. Da finde ich tatsächlich auch den Ansatz von Divestment total spannend, also Gelder auch aus schädlichen Branchen und Industriezweigen abzuziehen.
Insbesondere fossile Industrie, klar.
Absolut. Und da sind wir auch auf unserer staatlichen Ebene, also hier ordnungspolitisch, noch lange nicht so weit, dass wir uns in Richtung Nachhaltigkeit aufgestellt haben. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel Weg zu gehen. Nach dem schönen Motto, wir fangen dann schon mal an, kann sich trotzdem ja jeder schon mal auf den Weg machen.
Ja. Lass uns bei dem Thema nochmal bleiben, aber vielleicht werden wir eine Nummer kleiner. Sprechen wir mal kurz über den Fleischkonsum. Letztlich ist ja klar, wir müssten weniger Fleisch, / tierische Produkte essen. Jetzt sind wir in Deutschland, wenn meine Zahlen halbwegs aktuell sind, grob bei 10 Millionen Menschen, die sich vegetarisch ernähren, plus ich glaube, knapp 1 Million Menschen, die sich vegan ernähren. Und wie du bestimmt auch weißt, man bekommt die große Mehrheit wahnsinnig schlecht dazu, weniger Fleisch, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Das alles nochmal unter diesem Punkt, naja, da müssen wir definitiv schrumpfen, auch wenn es der einen oder dem anderen wehtut. Hast du eine Idee, wie wir da weiterkommen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Ich sage mal, der harte Ansatz wäre eine Vollkostenrechnung. Also wenn man einfach einpreist, was es da für Gesundheits- und Umweltschäden gibt, dann wäre Fleisch so teuer, dass es im Prinzip nicht mehr als Lebensmittel taugt.
Wie stehst du zu der Einpreisung?
Ja, absolut richtig. Allein schon der Transparenz wegen. Also das ist ja genau, was ich vor, weiß ich nicht, 10 Fragen schon meinte. Wir sind ja als KonsumentInnen gar nicht in der Lage, sozusagen die Umwelt- und Sozialauswirkungen überreißen zu können. Und der Preis ist vermutlich da das transparenteste und einfachste Mittel, um klarzumachen, ob ein Produkt jetzt sozial und ökologisch verträglich ist oder nicht. Ja. Weil das ist so am Ende, wo man ganz, ganz, ganz am Schluss rauskommen muss, das Produkt und die Dienstleistung, die am günstigsten sind, das muss ja das ökologisch und sozial verträglichste sein. Dann kann man sich ohne groß nachzudenken daran orientieren. Und alles, was Schäden verursacht, muss dann entsprechend auch so bepreist werden. Dann hat man genau diese Lenkungswirkung. Das wäre jetzt ein Ansatz.
Ich hake kurz nochmal bei dem Ansatz ein. Das heißt, du würdest es tatsächlich, ich sag mal, gegen alle Widerstände quasi den höheren Preis Fleisch durchsetzen wollen. Und die Widerstände sind ja enorm. Gucken wir uns einen bayerischen Ministerpräsidenten an, der Richtung Grün kokettiert. Es gibt jetzt einen, wie nennt er das? Söder-Kebab, den es beim CSU-Parteitag für, ich weiß nicht, 3 Euro oder so ähnlich gab. Warum? Naja, weil der Döner eben so teuer geworden ist und so weiter. Ne? Du verstehst mich.
Ja, aber ja. Diese Diskussion ist ja eine Beleidigung für uns normalen Bürger. Weil da versucht man uns ja sozusagen weiß zu machen, dass man auch Fleisch für wenig Geld haben könnte. Und das ist ja sozusagen eine ideologische Irrfahrt ist, wenn man jetzt höhere Fleischpreise durchsetzen möchte. Sondern Fakt ist doch, wir zahlen es ja sowieso. Also wir zahlen doch für die gesundheitlichen Folgen, wir zahlen doch für die ökologischen Folgen. Nur aus anderen Budgets.
Aber das ist den Leuten natürlich der Mehrheit nicht bewusst, würde ich sagen.
Ja, das weiß ich eben gar nicht. Deswegen sage ich, ich glaube, dass es eher eine Beleidigung ist, die Diskussion in dieser Form zu führen. Weil, also zumindest die Menschen, mit denen ich so irgendwie zu tun habe, und da würde ich schon sagen, das ist die Breite der Gesellschaft, denen ist das eigentlich schon klar. Ja? Denen ist das vielleicht im Alltag nicht immer so präsent, aber eigentlich wissen sie es ja schon. Genauso wie sie wissen, dass irgendwie Verbrennungsmotor fahren oder fliegen irgendwie jetzt nicht die coolste Idee ist. Aber oft mangelt es halt an alternativer Infrastruktur, sonst definitiv würden die sich schon auch anders verhalten. Der Mensch per se ist ja nicht böse, sondern
auch beim Fleisch.
Ja, ja. Fleisch ist eine angelernte Geschichte. Ja, das hat sehr viel mit Gewohnheit zu tun und sehr viel mit dem, was kriegt man aus dem Elternhaus mit. Und dann hat es aber auch wieder viel mit der Infrastruktur zu tun. Wenn es einfach leichter ist, an einen Fleischdöner zu kommen als an ein Falafel-Sandwich. Ja. Ja? Und ich habe nicht viel Zeit. Ja, und dann ist das Falafel-Sandwich hier irgendwie 7,50 Euro und der Döner kostet 5 Euro. Ja, so, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute eher zum Döner greifen als zum Falafel. Ja, und das meinte ich wieder mit Lenkungswirkung. Ja. So, wenn es genau andersrum wäre, das Falafel-Ding kostet 5 Euro und der Fleischdöner kostet 7,50, wobei ich vermute, 7,50 reicht gar nicht, um diese Umwelt- und Gesundheitsfolgen zu kompensieren. Dann würden die Leute ganz automatisch mehr pflanzenbasierte Lebensmittel konsumieren. Und das ist ja der Punkt. Ne? Also auf der einen Seite ist es diese Komplettpreisberechnung, dass man einfach alles einberechnet, was vernünftigerweise da reingehört, ja, und dann kommen einfach andere Produktpreise zustande. Und auf der anderen Seite ist es eine soziale Komponente, ja. Es gibt ja in einigen Bereichen schon sowas wie Flugscham, ja. Da bin ich jetzt gar nicht so drauf, dass ich sage, das muss man befeuern und bestärken, ja. Aber früher hat es irgendwie auch zum guten Ton gehört, dass man seine Kinder irgendwie hart erzieht und eine Watschen hat noch niemandem wehgetan und so weiter. Das ist doch jetzt in einem Großteil der Bevölkerung eigentlich undenkbar, so eine Position zu bekleiden. Ja. Und Ich gehe mal davon aus, dass es bei den Zuwachsraten für vegetarischen und veganen Lebensstil auch in 10, 20 Jahren schon so ein bisschen merkwürdig ist, wenn jemand sich jeden Tag eine Leberkässemmel reinpfeift, ja, weil es einfach auch schon nicht gesund ist. Ja. Also da gibt es so viele Aspekte, weshalb die Ernährung pflanzenbasiert sein sollte, vorwiegend pflanzenbasiert. Und da hat es viel mit Gewohnheit zu tun. Und immer mehr Menschen leben halt jetzt vegetarisch und vegan und die Angebote stellen sich drauf ein. Und deswegen ist es für die nächsten Generationen vielleicht ganz normal, sich überwiegend vegetarisch zu ernähren. Und so funktioniert am Ende gesellschaftlicher Wandel. Vielleicht kriegt man es auch ohne diese harten Grabenkämpfe rund um Bepreisung letztlich hin, dann dauert es halt einfach nur länger.
Daniel, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch, hat riesig Spaß gemacht. Es ist so ähnlich verlaufen, wie ich es mir gehofft habe. Wir sind einigermaßen leicht eingestiegen und am Ende ging es ums große Ganze. Vielen Dank dir.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und lass uns utopisch bleiben.
Der Utopia-Podcast.